The Streets will never forget Ronny Waldo. Die Liga 2 Karriere des Ausnahmestürmers begann im Winter 2013. Mit 23 Jahren dockte Ronny Waldo aus seiner Heimat Brasilien in Kapfenberg an und empfahl sich zwei Saisonen später für einen Transfer zu Wiener Austria. Der Bundesliga-Durchbruch blieb ihm verwehrt, hartnäckiges Verletzungspech setzte ihn 3 Jahre außer Gefecht. Karriereende? Fix nicht, denn aufgegeben wird bei Ronny Waldo höchstens ein Brief. Bei Austria Lustenau entdeckte er wieder seinen Torriecher, auch in Innsbruck und bei Blau-Weiß Linz mutierte Ronny Waldo zum Liga-2-Bomber. Stats gefällig? 217 Spiele, 137 Tore. Nicht umsonst wurde er 3-mal Torschützenkönig, 2-mal Spieler der Saison und blau-weißer Aufstiegsheld. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war eigentlich Ronny Waldo?
Erste Wacker-Saison war nicht so überragend, deswegen 97.
Die Rückrunde bei Wacker war überragend, daher Liga 2 Legende 99.
Und von mir gibt es eine 100 Highscore. Damit starten wir auch schon in die 92. Episode der Zwarer-Konferenz. Vamos!
Geht's? Und ich schau da rein. Okay, muss das aber gleich. Ich schau auch Liga 2.
Auf Laola 1.
Ich schau auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir sogar das gar nicht an.
Zwarer-Konferenz, Episode 92. Nach einer unfreiwilligen Pause in der Vorwoche sind wir wieder zurück und müssen uns gleich mal die Frage stellen, was geht eigentlich mit den Goalies in Liga 2 ab? Scherzt Danilio und so ein bisschen auch Richie Strebinger, obwohl da ist ja auch die Defensive der Kapfenberger, hat da nicht gut ausgesehen. Wenn man mal so diesen Patzer von Niki Hedl auch dazu nimmt, es war nicht gerade das Wochenende der Schlussmänner in Österreich.
Nein, absolut nicht. Also die Abschläge von Strebinger und vom jungen Scherz, ja, das ist bitter, aber ich fand eigentlich, das von Daniljuk war sehr, sehr ein dummer Schnitzer, weil den Ball da so rüberzulegen, es war ja nicht einmal eine wahnsinnig arge Körpertäuschung, dass da jetzt da irgendwie der Noah Bischoff drauf reinfällt oder so, der hat ja eigentlich wirklich nur den Fuß hinhalten müssen. Das war für mich auf jeden Fall der Patzer der Runde. Die andere war natürlich auch unglücklich, wobei der Scherz am Stettengoli sein Debüt in der zweiten Liga, gerade mal 17 Jahre jung. Wisst ihr eigentlich, wer auf der Bank gesessen ist?
Verrat uns.
Thomas Gebauer mit 41 Jahren.
He's back. Ja. Also, keine Ahnung, was in Amstetten abgeht, aber ihnen gehen die Torhüter aus.
Krikic aber überragend gemacht in der Situation, ja, finde ich, gegen Scherz. Danilio, der Haken war hart, so für unser Haken gewesen sein soll. Richard Strebinger, sehe ich jetzt die Schuld wenig bei Richard Strebinger. Ja, weil Richard Strebinger ja keine Eier da kriegt. Er ist Veganer.
Aha, jetzt hast du nicht mehr gebracht. Okay. Ja, wunderschön. es ist natürlich auch gut antizipiert worden von der Admira. Die haben gesehen, dass Strebinger diesen Pass nach vorne anpeilt und dann wurde, ich bin mir gar nicht sicher, wer es war, gleich gedoppelt. Und dann war der eben unter Bedrängnis und Abschuss von Pippo Schmidt dann 1A. Den musst du dann eben auch mal so machen. Aber sehe auch Danilo, das war sicherlich der Treffer, der am ehesten vermeidbar war. Brandheiße News aus Salzburg gibt es, bevor wir da jetzt in die inhaltliche Tiefe gehen. Sehr frohe Botschaft, denn Austria Salzburg hat Protest eingelegt.
Sie kämpfen um Liga 2.
Ja, wie froh das ist, wird sich dann herausstellen. Nächste Woche wird
jetzt bekannt gegeben. Jetzt sei heute mal ein bisschen
Aber sie froh, haben mal Protest eingelegt.
Protest eingelegt haben,
natürlich, freuen wir uns darüber.
Ja, natürlich. Ja,
wir freuen uns über jeden Verein, der in die zweite Liga will, ob von oben oder unten.
Ja, aber ganz ehrlich, von oben weiß ich nicht, ob jetzt so viele Vereine in Liga 2 möchten, aber besonders natürlich bei Austria Salzburg. Du weißt ganz genau, es wird in diesem Sommer passieren, dass wir schon auch ein Zugpferd verlieren und da würde dann eben ein Zugpferd eben auch von unten nach oben stoßen und das wäre schon sehr wichtig, glaube ich, auch für das Standing der zweiten Liga.
Was hättest du gegen den SC Imst?
Ich habe nichts gegen den SC Imst, aber ich glaube einfach, dass Austria Salzburg ein bisschen mehr Fanpublikum
überrascht, dass er am Stetten als Zugpferd bezeichnet hat.
Ja, okay, aber es ist auch SV Stripfing könnte auch noch nach unten gehen. Werden wir heute vielleicht eh auch noch ein bisschen über den Abstiegskampf auch reden. Aber Gehen wir rein oder hast du noch was,
was
du anschaust?
Nein, okay. Bitte.
Wir haben gerade über diese Torhüterpatzer gesprochen. Die Admira war jedenfalls einer der Nutznießer dieser Fehler, aber eben war ein Blackout der Kapfenberger Defensive und der Südstädter sind aber auch mein erster Take. 5 Siege in den letzten 6 Spielen und nur eine Niederlage im Jahr 2024. Die Admira ist neben Liefering die positive Überraschung des Frühjahrs. Die Südstädter machen Spaß, die Fanszene wächst und langsam wächst auch in mir der Glaube, dass wir die Admiraner in der kommenden Saison schon im Aufstiegsrennen sehen werden. Oder wie seht ihr das?
Kommt drauf an, wie sich der Kader natürlich jetzt über den Sommer hinweg hält. Also wenn da, es laufen ja auch ein paar Verträge aus und schauen wir mal, was Peter Stöger eben da für ein Süppchen kochen wird und welcher Kader dann eben dabei rausschaut, wenn sie den Stamm halten können und dann auf jeden Fall. Also dann sehe ich sie schon noch im Rennen um den Aufstieg weiter vorne. Man muss halt eben abwarten.
Erstens einmal, die Admira gewinnt in letzter Zeit sehr, sehr viel, aber der größte Sieg, den sie errungen hat, war abseits des Feldes, nämlich dass Peter Stöger sich entschieden hat, nicht nach Bochum zu wechseln, sondern
das ist ein Sieg oder eine Niederlage von Peter Stöger, dass er diese Chance dann eben doch irgendwie vertan hat. Ich meine, ja, von Admira, was schaffst du so?
Ein Sieg, wenn du in Liga 2 bleiben kannst, hast du immer gewonnen.
Ja, okay, aber gefühlt hat der Peter Stöger schon sehr geflirtet mit
dem. Naja, aber er hat ja dann von. Zumindest ist das seine Variante von sich aus abgesagt, weil er die Admira so kurzfristig nicht im Stich lassen wollte. Mhm. Zwei Gedanken dazu. Einerseits gut für die Admira, andererseits dieses Argument der Kurzfristigkeit lässt darauf schließen, dass Peter Stöger ja grundsätzlich nicht ganz abgeneigt ist, sich doch über kurz oder lang mal was Größeres zu suchen. Nichts gegen die Admira. Was den Kader angeht und den Umbruch angeht und deine Ursprungsfrage angeht, ich glaube, dass der Umbruch doch ein bisschen größer ausfallen könnte im Sommer. Mhm. Dann ist die Frage, spielen sie um den Aufstieg mit oder wird es eher so eine Übergangssaison, eine klassische werden?
Wieder eine Übergangssaison. Bin mir gar nicht sicher. Also ich finde, wenn man den, also man muss eben die Schlüsselspieler halten. Ich meine, du hast schon gesagt, es laufen ein paar Verträge aus. Ist noch ziemlich untertrieben, denn es laufen wirklich sehr viele Verträge aus mit Martin Rasner, Patrick Puchecker, George Davis, Willi Vorsager, Christoph Haas, Patrick Schmidt, Nikolas Keckeisen, Philipp Ristanic, Januel Mukantir, Stefan Zwierschitz und Jan Murgasch nicht. Der hat nämlich einen längerfristigen Vertrag, ist auf Transfermarkt scheinbar falsch eingetragen. Klar, Thomas Prattl hat jetzt eh schon ein paar Spieler, ich würde jetzt ja nicht sagen abgesägt, aber zum Beispiel ein Christoph Haas ist nur mehr Backup jetzt von Celtic Lai Uluwayemi und Zwierschitz glaube ich auch eher, dass man den gehen lassen wird, da kündigt sich ein Abschied an, also dass man da schon auch ein paar Spieler, dass man den Kader vielleicht ein bisschen die Routine wieder rausnimmt und ersetzt oder durch Junge nachschiebt von unten. Es hat sich so langsam aber sicher eine Mannschaft da auch geformt. Ich finde auch, dass die Defensive extrem gut performt bei der Admira. Das ist richtig das Prunkstück der Südstädter, wenn man schaut, was man in diesem Jahr abgeliefert hat. Nur 5 Gegentore kassiert und das zeigt dann schon, dass man da richtig gut aufgestellt ist. Kein Team in Liga 2 hat 2024 weniger Gegentore nämlich auch kassiert. Und
ich glaube, die letzten 3 Spiele sogar gar kein Gegentor erhalten, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja.
Ja, mir gefällt vor allem auch offensiv Philipp Ristanic sehr gut. Also der hat sich ich glaube die letzten 2 Partien in 2023 hat er eben auch noch gespielt, aber vor allem in 24 unumstrittener Stammspieler und macht viel Wirbel da vorne. Ja.
Ich finde auch, hat jetzt 4 Tore schon geschossen im Frühjahr, plus glaube ich 1 oder 2 Assists geliefert. Der hat ein bisschen gebraucht, um dieses Versprechen einzulösen, da der als wirklich großes Talent gegolten hat damals und Andi Herzog sein Bundesliga-Debüt gefeiert, wenn ich mich recht erinnere. Ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, also jetzt scheint er diesen Schritt zu machen, auf den viele lange gewartet haben.
Immer schwierig bei diesen Namen, wo ist die Betonung? Ich hätte jetzt gesagt Philipp Ristanic.
Hätte ich auch Philipp. Gesagt. Philipp,
ja. Sag's oder? Uns. Ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben uns aber auf jeden Fall auch Expertise für diese Episode eingeholt, denn es gibt ja auch mittlerweile einen Podcast über die Admira, nämlich die Südstädter Dreierkette. Und da haben wir den Simon gefragt, einer der 3 Hosts, was ist denn momentan so das Erfolgsgeheimnis der Admira? Warum läuft es momentan so gut in der Südstadt?
Ja, der Grund, warum es bei der Admira momentan so gut läuft, liegt sicherlich zum einen am Zusammenhalt zwischen Mannschaft und den Fans bzw. dem Umfeld. Man hat das gemerkt bei der Partie gegen St. Pölten beim Derby mit ca. 300 Auswärtsfans, wie die Mannschaft das honoriert hat und sich im Endeffekt dann auch mit einer unfassbar kämpferischen Leistung belohnt hat. Das hat man im Herbst noch ein bisschen vermissen lassen. Da war eher der Kampfeswille nicht so da. Und man hat es versucht, spielerisch zu lösen, was aber nicht so gut funktioniert hat. Und jetzt neben der kämpferischen Leistung geht auch das Spielerische auf. Also gegen Kapfenberg war die Überlegenheit doch zu sehen über weite Phasen. Und dass dann jemand wie der Pippo Schmidt, der seit Monaten auf ein Tor wartet, sich dann so belohnt, ist natürlich sehr, sehr schön. Und stärkt natürlich dann auch das Mannschaftsgefüge und den Mannschaftswert auch. Ein weiterer Punkt, der sicherlich auch entscheidend ist, ist das Trainerteam. Thomas Bratl und Tommy Wright machen ihre Sache sehr gut, sind beide noch sehr jung und haben einen guten Zugang zur Mannschaft. Und das merkt man jetzt. Was die letzten Monate, also vor der Winterpause, noch nicht Früchte getragen hat, wird jetzt immer besser. Und ja, die Admira ist auf dem Weg in Richtung Top 2. Und das hätte ich persönlich, wir haben es auch im Podcast erwähnt, in der Südstädter Dreierkette, das hätten wir halt, wie wir damit angefangen haben im Oktober gegen Leoben, die Partie haben wir 2-3 verloren, hätte ich damals nicht gedacht natürlich. Ja. Und da das jetzt so ist, finde ich natürlich, oder ist für alle Beteiligten bei der Admira natürlich umso schöner. Ein weiterer wichtiger Punkt, der natürlich auch ist, ist der Fels in der Brandung im Sportgeschehen auf der Sportdirektorposition, Peter Stöger. Dass der natürlich da ist, der bringt natürlich eine Menge an Expertise und Erfahrung mit und dürfte den Umbruch, der jetzt dann wahrscheinlich bevorsteht im kommenden Sommer, weil ja sehr viele Verträge auch auslaufen, der dürfte dann auch da entscheidend eingreifen und mit seinen Kontakten auch wichtige Akteure dann holen. Ja. Wir haben in der letzten Folge von der Dreierkette unsere Wunschaufstellungen durchgegangen für die kommende Saison und haben auch auf Instagram gefragt, wie sich unsere HörerInnen vorstellen, wen sie auf welcher Position haben wollen würden. Und da sind einige interessante Sachen rausgekommen. Ob sich alle davon realisieren lassen, wird man sehen. Aber also an diesen Punkten würde ich es festmachen. Natürlich gibt es für die kommenden Saisonen dann in Wahrheit langfristig nur ein Ziel. Das ist irgendwann dann der Wiederaufstieg. Der hätte ja mit Anfang dieses Dreijahresplans, den die Admira ausgegeben hat am Anfang, vor knapp 2 Jahren nach dem Abstieg, sollte das nächstes Jahr natürlich passieren. Ob das nächstes Jahr passiert, auch infrastrukturell, wird man sehen. Wenn wir dieses Jahr, oder wenn die Admira dieses Jahr den Vizemeister holt, ist aber auf jeden Fall schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Und ja, also wie gesagt, der Grund, warum es bei der Admira momentan so gut läuft, ist nicht auf eine Sache festzumachen, wie ich jetzt gerade festgelegt habe, oder wie ich jetzt gerade gesagt habe, sondern auf mehrere. Ja. Und schön, dass es jetzt so läuft. Bei der Admira weiß man, das weiß ich als jemand, der seit 2006 bei der Admira dabei ist, dass es nicht immer so ist und dass man die schönen Phasen auch genießen sollte. Ja, das würde ich mal so sagen. So würde ich es festmachen.
Ja, was sollen wir da eigentlich jetzt noch dazu sagen? Er hat schon so ziemlich alles zusammengefasst, glaube ich, was momentan gut läuft. Nochmal auch die Cross-Promotion an die Südstädter Dreierkette. Folgt den Jungs auch auf Instagram und hört jede Woche rein, wenn eine neue Episode online geht. Finde ich immer super, wenn es auch solche Fan-Podcasts über einen Verein gibt. Da sind die Admiraner mit diesem Podcast ja schon auch in der zweiten Liga ein Vorreiter.
Vor allem seitdem sie diesen Podcast machen, läuft es ja auch sportlich bei der Admira sehr gut. Also wahrscheinlich hören sich das auch viele von den Spielern an, nehmen sich zu Herzen und legen dann am Felder dem ordentlich los.
Ja, finde ich richtig gut. Und Simon hat das, glaube ich, ausgezeichnet analysiert.
Aber gehen wir ein paar Punkte durch, die er auch erwähnt hat. Dieser Schulterschluss Fans und Mannschaft. Das, was mich ja so beeindruckt bei der Admira, ist eben auch generell diese Entwicklung der letzten Jahre in dieser organisierten Fanszene, dass da einfach die Kurve jetzt immer gut besetzt ist, dass da Choreos geplant sind, die scheiß Lola 1 Plakate, die sehen wir natürlich auch, ja. Aber das ist eine positive Entwicklung.
Ja, definitiv. Also, der hat mir gerade lange mit diesem graue Mausruf zu kämpfen gehabt und ich finde, inzwischen entsteht da was oder ist etwas entstanden in der Südstadt. Was mich ein bisschen nervt, wenn ich in der Südstadt bin, ist, wie es angelegt ist. Weil du sitzt auf der Haupttribüne und du siehst eigentlich weder den Heimblock noch den Gästesektor, sondern du schaust halt auf diese Terrasse.
Ja.
Terrasse, ja. Also ja, englische Terraces eigentlich ist das, oder? So diese ja, Steinstiegen und so weiter. Und du siehst, du kriegst irgendwie, du hörst zwar was, aber du kriegst nicht so richtig mit, was los ist.
Ja, und es kann eigentlich nie so ein Hin und Her entstehen zwischen den Fangruppierungen, was eben auch bitter ist. Aber trotzdem ganz wichtig für die Attraktivität des Fernsehzusehers war damals extrem wichtig, dass man die Hauptkamera auf die gegenüberliegende Seite, das wirst du gar nicht mitgekriegt haben, aber in den 90ern hat man eben auf diese Terrace gefilmt und die war meistens sehr spärlich besucht.
Ja, man hat halt da war der Auswärtssektor ja früher. Der Auswärtssektor überdacht sein musste, wegen Lizenzkriterien. Und du hast halt, wenn Gästefans da waren, hast du halt welche gesehen. Also wir erinnern uns an dieses scheiß ORF-Ding von Rapid, wo dann einfach die Kamera nicht mehr so weit hochgeschwenkt hat und du bei den Out-Einwürfen die Spieler nur bis zur Hose gesehen hast oder so. Ja. Fernsehgeschichte, große Fernsehgeschichte.
Wir haben auch dieses Transparent bei Sturm 2 gegen die Admira gesehen mit scheiß 10:30. Da haben wir eigentlich nicht wegschwenken können. Das war unmöglich. Das war so prominent platziert. Also hier Chapeau auch nochmal. Auch das haben wir natürlich gesehen. Nein, es läuft richtig gut bei der Admira. Mir taugt das momentan, dieser Spirit auch. Thomas Prattl hat ja auch der Simon erwähnt. Das ist einer, der sehr emotional bei der Sache ist. Der feiert die Tore ab. Der ist eben auch noch sehr jung. Der versprüht aber auch dieses junge Trainer sein. Und ich finde, das soll ja jetzt auch nicht irgendwie auf Zwang seriös wirken oder erfahren, sondern der ist einfach einer, der, glaube ich, nicht nur die Mannschaft, sondern eben auch die Fans anzündet. Und das gefällt mir sehr gut. Zudem, der Ball springt einfach auch momentan für die Admira. Ich meine, Last-Minute-Siege gegen Ried am Stetten, auch Kapfenberg, das Tor war in der 89. Minute. Und ich finde vor allem so dieser Sieg gegen Ried, das war so ein bisschen ein Brustlöser, endlich mal ein Sieg gegen einen Top-Verein, auch wenn es danach eine Woche später die Niederlage gegen Horn gegeben hat. Ich glaube, das war wichtig auch für den Kopf. Und es bleibt für mich trotzdem eine ganz große Baustelle stehen bei der Admira und das ist nach wie vor die Stürmerposition. Man denkt einmal zurück, wer war der letzte Admira-Stürmer, der in einer Saison 15 Tore plus erzielt hat?
Christoph Monschein hat bei der Admira ja damals schon gut funktioniert, bis er dann zu Austria gegangen ist.
10 Tore. Ich glaube, das war damals, war ja Bundesliga. Ja.
Also aktuell hat, glaube ich, keiner mehr als 4 Tore, oder?
Ja,
aus dem Kader.
Ja. Die Hoffnung besteht ja immer, dass Pippo Schmidt ist da nochmal so der
ja, vielleicht ist ihm jetzt der Knoten eben geplatzt. Er hat ja jetzt sehr, sehr lange auf das Tor gewartet. Ja,
aber das habe ich schon mal ein paar Mal gedacht. Und dann, aber dann legt er nicht nach. Und das ist eben aber das
vielleicht
Problem.
Vielleicht jetzt.
Ja, vielleicht jetzt. Ich würde es mir für den Pippo einfach auch wünschen, weil der trägt das Admira-Gen in sich. Also der verkörpert eben einfach auch diesen Verein. Und das wäre dann eben auch wichtig, wenn so ein Spieler nicht nur so ein Publikumsliebling ist, sondern eben auch ein Leistungsträger.
Hast du jetzt noch eine Idee, wer der letzte Admira-Stürmer gewesen sein könnte mit über 15? Weil ich würde das jetzt voll gern wissen.
Ich würde Janko?
Nein, Lind? Tipp, Wels.
Wels?
Nicht Moritz Wels.
Soleimani?
Benjamin Soleimani, 19 Tore in der Aufstiegssaison 2010-2011.
Stark, aber.
Ich glaube, es braucht einfach eben auch, wenn du in die Bundesliga aufsteigen möchtest, brauchst du eben schon so einen Knipser, der zumindest 10 plus Tore erzielst.
Zweistellig.
Und da ist man eben in den letzten Jahren wirklich weit davon entfernt gewesen. Generell der letzte Admira-Stürmer, der in einem Ligamodus, wir sprechen jetzt nicht wettbewerbsübergreifend, sondern immer nur in der Liga, der die 20-Tore-Marke geknackt hat, war Gerhard Rodax 1990, dann aber eben mit 35 Toren. Aber seither
waren noch andere Zeiten.
Na, aber da sieht man eben schon, dass die Admira Probleme hat, wirklich.
Ja, also diese wobei Go-Gitter. Warten wir mal ab, wie sich der Mujanovic, der neue Stürmer, sich jetzt eben noch tut in der restlichen Saison und wie es halt mit der nächsten ausschaut.
Ja, noch nicht so richtig eingeschlagen, zwei Tore.
Ja, immerhin einmal. Ist ja auch viel von der Bank gekommen, er ist jetzt ein bisschen Stammspieler geworden, also ja. Aber nur, man muss auch wirklich gespannt sein, wie die Admira jetzt die nächsten Runden bestreitet, weil es geht gegen die Überperformer aus Liefering, es geht dann noch gegen den GRK und Leoben. Mhm. Also das ist dann schon oberes Regal in der Liga momentan.
Ja, da waren sicherlich auch Spiele dabei, die man schon eher von der Erwartungshaltung hätte gewinnen müssen. Jetzt kommen sicherlich schwierigere Partien auf die Admira zu. Dennoch ein sehr positiver Trend der Südstädter. So, schließen wir das Thema Admira. Machen wir weiter mit dem FAC.
Patrick. So ist es. Wir kommen nach Floridsdorf. 100 Mal mit Jan Möritz. Wir schreiben den 16. April 2021 kurz vor der 24. Runde. Der FAC befindet sich, wie damals so üblich, im Abstiegskampf. Interimistisch sprangen Mitja Möritz und Alexander Gitzow in die Bresche. Der Rest ist Geschichte. Vom Klassenerhalt über die Vizemeisterschaft bis zum Stammgast im oberen Mittelfeld. Der Verein wurde Stück für Stück weiterentwickelt. Am Wochenende stand Möritz beim 2:0-Sieg in Bregenz zum 100. Mal an der Seitenlinie. Sein Schnitt von 1,81 Punkten ist seit 16 Jahren unerreicht. Die Frage ist nur, was hält die Zukunft für Mitja Möritz parat?
Ist ja die Frage, gibt es im Sommer vielleicht einen Abgang oder wird er wirklich noch zum FAC-Rekordtrainer? Momentan ist das ja Hans Klär mit 117 Spielen, damals 2011 bis 2015 in Floridsdorf unterwegs. Wir haben eh schon des Öfteren in der Zwarer-Konferenz über Möritz gesprochen. Ich bin großer Fan von ihm. Er hat eine sehr positive Ausstrahlung und ich glaube, das ist genau der richtige Trainer auch für diesen Verein. Mhm.
Ich finde schön, dass das 100. Jubiläum mit dem Dreijährigen zusammengefallen ist. Ja. Sehe es auch so, ja. Also er hat, haben wir aber eh auch schon mal besprochen, diesen Abgang von Alexander Gitzow, wo für mich schon irgendwie auch ein bisschen Fragezeichen dahinter gestanden sind, wie das atmosphärisch funktioniert. Gitzow war ja doch eher der gepusht hat.
Der Lautstarke.
Der Emotionale. Hat problemlos funktioniert, können wir jetzt im Nachhinein, glaube ich, sagen. Besser als für Alex Gitzow, der seinen Job bei ZSK Sofia leider schon wieder los ist.
Vor einer Woche, glaube ich, entlassen worden. Muss man auch erklären.
Also als Co-Trainer. Genau. Nestor Ellmeister war der Cheftrainer. Alex Gitzow habe ich gestern gesehen, hat jetzt seinen Bachelor in Sportmanagement fertig gemacht. Kann man nur gratulieren dazu.
Gratulation, ja.
Mit der Möritz hat den FAC stabilisiert und zwar auf einem Niveau, auf dem ich nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dann nehme ich aber auch Luki Fischer in die Pflicht. Also der gehört auf jeden Fall dazu. Sportdirektor, jetzt eben seit 2022 auch Geschäftsführer Sport. Was dem FAC, glaube ich, auch ziemlich in die Karten gespielt hat, sie konnten sich halt eigentlich immer einen Stamm aufbauen. Es war jetzt da selten der riesengroße Umbruch. Und ich finde auch, seitdem Möritz halt eben da ist, hat er halt einfach seine Stützen wie Bezirovic und Balovic. Und also das spielt ihn auf jeden Fall auch in die Karten. Der beste Punkteschnitt war übrigens Damir Kanadi 2007-08 in der Regionalliga, als man Zweiter wurde. Da war er für eine Saison Trainer, der hat einen Punkteschnitt von 2,14. Das habe ich auch gar nicht gewusst,
aber
dass der damals...
Ich glaube, sagt keiner jetzt in der zweiten, kein FAC-Trainer hat in der zweiten Liga so einen Punkteschnitt wie Mitja Möritz.
Was auch noch erstaunlich ist, und das zeigt auch, welche Qualitäten Mitja Möritz als Trainer hat und worauf er auch Wert legt, die haben in diesen 100 Spielen 93 Gegentore kassiert. Mhm. Also die kriegen im Schnitt weniger als ein Gegentor pro Spiel und das ist halt auch einfach das Spiel des FAC aus einer gesicherten Defensive. Einfach extrem schwer zu knacken, gute Standards und er hat mehr als die Hälfte der Spiele gewonnen.
Ja, das als FAC-Trainer, verstehst du?
Ja. Ich meine, das war der Stuhl eigentlich der Liga immer.
Ja, da war eigentlich jedes halbe Jahr ist ein neuer Trainer gekommen und ich glaube trotzdem, dass diese Defensivarbeit, dass da trotzdem noch ein bisschen so die Basis von Roman Ellenson gelegt worden ist, der ja für ein paar Monate damals FAC-Trainer war.
Hat er nur 0-0 gespielt, oder?
Ja, da waren gefühlt nur 0-0 oder 0-1 Niederlagen dabei, dann war es eben auch schnell wieder vorbei, die Zeit von Roman Ellenson, aber vielleicht hat man auch das von dieser Zeit mitgenommen. Ich meine, jetzt ist Alexander Gitzow wieder eigentlich zu haben. versetzen wir uns so ein bisschen in die Lage von Mitja Möritz. Gehst mit Alexander Kitzhoff wieder zusammen und suchst dir gemeinsam als Trainer-Duo vielleicht eine neue Aufgabe, eine neue Challenge? Oder war es das jetzt mit dieser sportlichen Ehe und man findet sich nicht wieder irgendwo gemeinsam bei einem Verein?
Schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass Kitzhoff wieder zurückkommen wird zum FAC. Wenn, dann halt kann ich mir auch nur vorstellen, dass wenn Mitja Möritz den nächsten Schritt geht. Und er hat ja auch die UEFA Pro Lizenz, könnte ja wirklich überall hingehen. Mhm. Kann ich mir schon eine Zusammenarbeit mit Alex Kitzhoff auch wieder vorstellen. Ja.
Ich glaube auch, also wenn Mitja Möritz wechseln würde und etwas findet, wo der Verein sagt, okay, du kannst den Trainer dem zusammenstellen, das ist ja auch nicht überall der Fall, wird er wahrscheinlich an Alex Kitzhoff denken. Wie eng diese Trainerpartnerschaften dann aber tatsächlich sind, haben wir ja zum Beispiel im Fall Bogadets Helm auch gesehen, unlängst erst.
Das ist dann schnell auch. Sind verschiedene Wege gegangen. Ne? Vertrag hat auf jeden Fall bis 2025, auch das bemerkenswert, ein FAC-Trainer mit einem langfristigen Vertrag. Ich glaube trotzdem, wenn der Dominoeffekt im Sommer eintreten wird im österreichischen Trainerzirkus, dann muss Mitja Möritz auch eine Rolle dabei spielen. Egal in welcher Liga, ob es in der zweiten Liga weit oben vielleicht ein paar Trainerwechsel gibt oder dann auch in der Bundesliga. Also den muss man eigentlich auf dem Zettel haben. Und auf dem Zettel haben wir auch noch eine User-Meinung, ein User-Feedback von Snorrelli. Der hat nochmal geschrieben, Hommage an den KSV und den FAC, die mit ihren Mitteln seit Jahren das Maximum rausholen und aus der Liga 2 nicht wegzudenken sind. Das kann man nur so unterstreichen, wirklich die holen. Ohne Scheiß, das Maximum, glaube ich, raus mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. So, FAC ist abgeschlossen, wir machen weiter mit einer Rückkehr, Harald.
Alter, was? Das ist die einzig angebrachte Reaktion auf die neue Trainerbestellung des SC Schwarz-Weiß Bregenz. Regi van Acker ist zurück. Nach 19 Jahren. Der Belgier trainierte die Vorarlberger bereits von 2002 bis 2005, sicherte damals 2003 sensationell den Klassenerhalt, wurde im Jahr darauf Fünfter und spielte mit den Ländle-Kickern sogar international. Im Alter von 68 Jahren verlässt Van Acker nun zum zweiten Mal in seinem Trainerleben Belgien, um wieder in Bregenz anzuheuern. Unglaublich.
Meine Reaktion war eher, oder wer?
Ja, ja, verstehe. Bei mir hat es natürlich auch, ich meine, oder geil war bei mir eigentlich eher der erste Reflex, weil es natürlich ein bekannter Name, der Anfang der Nullerjahre war, die hast du vielleicht weniger mitbekommen, aber ich meine, 2002, Regi van Acker, ich meine, damals wurde die Austria überlegen Meister. Es gab noch kein Red Bull Salzburg.
2003 ist die erste Meisterwahl.
Ja, 2003. Ja. Es gab noch kein Red Bull Salzburg. Axel Lavare ist Torschützenkönig geworden, Roman Wallner kickte bei Rapid, Peter Stöger kickte beim scintervetten.com und Lionel Messi hat im Nachwuchs von Barca gespielt. Da hat es noch kein Ballon d'Or gegeben, kein Profispiel von Lionel Messi.
Und Andi Herer für Austria Lustenau Trainer.
Ja, und das, ja, und so trifft man sich dann irgendwie so wieder im Jahr 2024. Ja. Vielleicht auch in der nächsten Saison in Liga 2.
Ich glaube aber nicht, dass Andi Herer freut. In die Volksschule gegangen oder so, also weiß ich auch nicht.
Ja, eigentlich bitter.
Ganz kurzer Rückblick auf die erste Zeit von Regi van Acker in Bregenz, der ist damals vom Manager von Axel Lavare, von Didier Frenay, ehemaliger FC Linz-Profi, ja nach Bregenz gebracht worden, weil der damalige, sagen wir mal, legendäre Bregenz-Präsident Hans Grill, sehr, sehr streitbarer Typ, war damals schon über 70, hat Rainer Hörgel entlassen nach einer, ich glaube, Cup-Niederlage gegen Hartberg. Infolge dieser Entlassung sind wegen Kompetenzstreitigkeiten mit Hans Grill 6 Vorstandsmitglieder mal zurückgetreten, darunter 2 Vizepräsidenten. Dann war Regi van Acker da und Hans Grill hat, der war so, man kann fast Diktator sagen übrigens. Mhm. Ja. Hat dann im März.
Sagen wir Alleinherrscher, auch wenn es im Grunde das Gleiche ist, aber es
wirkt. Entschuldigung, war jetzt nicht der
entspannter.
War lieb
gemeint. Hat im März dann, wollte er eine Auswechslung anordnen, aber der damalige Manager Markus Feldkircher hat sich geweigert, die Anweisung an den Trainer Regi van Acker weiterzugeben. Dann ist der Manager zurückgetreten. Mhm. Und sensationellerweise hat Bregenz dann die Klasse gehalten in der Saison 2003, auch weil die Austria im allerletzten Heimspiel einfach keinen Bock mehr gehabt hat. Ich meine, die haben grundsätzlich keinen Bock mehr gehabt, ab dem Zeitpunkt, wo sie damals den GRK geschlagen haben und Meister geworden sind, haben sie, glaube ich, 6 oder 7 Runden kein einziges Spiel mehr gewonnen.
Das ist ein Phänomen, das man auch bei anderen Vereinen in den Jahren danach miterlebt, ja.
Und da hat es dann in diesem letzten Spiel gegen Bregenz, da war dann danach die Meisterfeier angesetzt und da hat es dann einen Platzsturm der Austria-Fans gegeben, so in der 80. Minute herum irgendwie. Das war so eine Mischung aus, ich könnte es eh aufhören zum Kicken, es interessiert keinen mehr und ich weiß nicht was, Leichtsinn. Und währenddessen sind die Rieder gesessen und haben gewartet, wie dieses Spiel ausgeht.
Eigentlich ein Skandal. Man versetzt sich mal in die Lage von der SV-Ried.
Ja, klar, klar. Und dann hat die SV-Ried runter müssen und dann hat Regi van Acker in der Saison drauf die Bregenz auf Platz 5 geführt. In den UE-Cup. Falls ich da noch wer daran erinnern kann.
Auf den kann ich mich erinnern.
Das ist ja eh die Glieder, Gedenkscup.
Genau. Ja, glorreiche 2 internationale Spiele gegen Kasar Universiteti aus Aserbaidschan. Ausgeschieden, weil das erste mit 0-3 strafverifiziert worden ist, weil Bregenz 3U17 Spiele eingesetzt hat, die sie irgendwie nicht einsetzen hätten dürfen.
Geil. Okay.
Ja, 2005 ist Regi van Acker dann gegangen, Bregenz A in finanziellen Problemen, angeblich mit Gehältern im Rückstand, B Vorwürfe an Dorman Almir Tolja im Fall Robert Heutzer, falls sich noch wer daran erinnert, C Hans Grill.
Na gut, und dazwischen war irgendwann mal eine 0-9 Pleite gegen die Austria.
Auch das.
Ja. Das legendär.
Das weiß ich sogar.
Schau, das hat man sich gemerkt.
Aber ich fand das Präsentationsvideo von Regi van Acker ziemlich cool. Also es war so retro-like. Mhm. Und er spricht ja echt gut Deutsch. Also ich entweder noch immer weiß ich ja nicht, wie er es davor schon gekonnt hat. Aber da war ich schon noch sehr.
Das
sehr
nach 19 Jahren, ja. Was hat Regi van Acker in den letzten 19 Jahren gemacht?
Ich bin seit neun Jahren aus der Schule und kann kein Französisch mehr, ja. Also ich konnte schon damals währenddessen nicht leben, korrekt. Französisch.
Trotzdem maturiert.
Ja. Regi van Acker war nur in Belgien. Also es waren mit Royal Antwerpen und Mechelen 2 größere Vereine dabei, aber zuletzt war das eher so Eintracht Aals. FCV Dender.
Ja, aber FCV Dender, die hat er, glaube ich, in die zweite belgische Liga gebracht. Also den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga.
Und KMSK Deinze.
Ja.
Desselsport.
Im Grunde eben nur belgischer Fußball von der zweiten bis zur vierten Liga im belgischen Unterhaus. Und jetzt hat er einen Vertrag bis Ende des Jahres mal unterschrieben, hat auch da gesagt bei seiner Präsentation, ich mache es für Bregenz und würde gerne auch noch eine Userfrage mit einbauen vom Lukas. Mit Regi van Acker ist eine Vereinslegende als Trainer zurück. Was haltet ihr generell von Rückholaktionen von ehemaligen Trainerlegenden? Hust, Jeansjacke, Edi Stör. Du hast gesagt, Edi Stör, boah, der muss gefühlt schon 85 sein. Ich meine, der ist jünger als Regi van Acker.
ist richtig, ja. Geht selten gut, oder? Trainerrückkehr.
An die Herab.
Es kommt immer drauf an.
Schauen wir nochmal, ob das gut geht, wissen wir noch nicht. Ja.
Auf Verein und Trainer, finde ich.
Ja. Franco Foda, Sturm.
Ja. Hat dann schon funktioniert eigentlich, muss man sagen. Auch die zweite Ära war erfolgreich.
Jupp Heynckes, also das ist jetzt nicht Österreich, gell?
Ja, okay, aber Jupp Heynckes, ja, aber da muss man eben sagen, da ist jetzt nicht, das sind nicht 19 Jahre vergangen. Also das immer nur dann. Bei Andi Herab, da sind auch viele Jahre vergangen, aber bei Zocke Barisic. Das ist
wahrscheinlich einer der längsten Zeitspannen von einer Trainerrückkehr, also 19 Jahre, würde mir jetzt in Österreich jetzt keiner ad hoc einfallen, der was mit 19 Jahren Pause dann wieder übernommen hat. Ich bin aber auch zu jung für
dafür. Ich bin gerade am Überlegen.
Gibt es gleich Kopf. Ja.
Irgendwann mal. Da fällt jetzt ad hoc auch niemand ein, aber es gibt sicher welche. Postet es in die Kommentare, bitte.
Ja, das wäre. Aber Jupp Heynckes ist natürlich auch.
Vielleicht kehrt der Julian Nagelsmann mit 68 zum FC Bayern dann zurück oder so.
Das ist aber schon eine Möglichkeit, die halte ich für realistisch. Nachdem er zehnmal Weltmeister kann er nicht werden mit Deutschland bis dorthin. Aber wurscht. Nein, ist auf jeden Fall spektakuläre Rückholaktion gewesen. Mal schauen, ob es dann auch, ob er auch sportlich abliefern kann. Wie gesagt, er kommt jetzt da nicht aus dem Nichts, sondern hat eben auch im belgischen Unterhaus in den Jahren davor gearbeitet. Harald, ist ein Takeover oder hast du noch was hinzuzufügen?
Ich würde nur gerne noch ein paar Namen vorlesen, die damals unter Regie von Acker für Schwarz-Weiß Bregenz gespielt haben, weil es sehr schöne Nostalgie ist. Gunter Schepens, Olivier Nsusi, Jan-Ove Petersen, Laszlo Klaus, Peter Linker, Mirko Dickhaut, Serkan Aslan, Didi Berchtold, Axel Lavare, Alexander Hauser und Mario Konrad. Zwei von denen kennst du sicher.
Na, also auf jeden Fall. Ich kenne Nsusi noch von Panini Sticker Album.
Nsusi ist nämlich geil.
Ja. Aussprache ist mal wieder irgendwas. Peter Linker natürlich, Mario Konrad sowieso, Axel Lavare ebenfalls.
Mario Konrad 20 Jahre damals.
Alex Hauser sagt mir auch was, aber das ist so ein Name, den hatten glaube ich schon ein paar Fußballer.
Alex Hauser. Salzburg-Kotter.
Ja.
Jahre später bei Wacker Innsbruck, längere Zeit gewesen.
Mirko Dickhaut
ist der kein Hirschi Rosicki? Hat er den damals nicht, war das in den Jahren davor?
Oh ja, sollte auch drinnen sein. Ja. Ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben.
Okay, schade. Ja, aber das ist für mich immer, das ist halt für mich immer dieser, als Kind habe ich immer gedacht, oh, geil, das sind irgendwie Brüder von großen Stars und dann hast du da hinten auf einem Bregenz-Trikot Rosicki stehen.
Hugo Maradona und
ja.
Und Hirschi Rosicki.
Etienne Eto'o, FC Lustenau, ja, Legend. Ich glaube, ich drei Spiele gemacht, ein Tor oder so. Also Etienne Eto'o, FC Lustenau, der Bruder von
Samuel.
So ist es. So, dann schließen wir das Thema ab. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt's die Finalisten des Admiralliga 2 Fan-Kommentator 2024.
Werbung.
Entschuldigung. Gut. Die Bewerbungsphase ist geschlossen. Die Suche nach dem Admiralliga 2 Fan-Kommentator 2024 geht in die finale Phase und wir können euch bereits heute die drei Finalisten präsentieren. Davor aber noch ein kurzes akustisches Amüsgöl, auch für dich Patrick und dich Harald. Hören wir mal kurz rein, ein Best-of.
Doppelpass mit Amor. Jetzt steht er frei vor dem Tor. Friesenbichler ins lange Eck zum 4:0.
Philipp Seil, Tor!
Tor! Daniel Materna! Oha!
Kaschi!
Ah, jetzt wirbelt meine. Jawohl, genau so was wollen wir sehen.
Und ein Salto nach oben drüber gestreut.
Vollvolley, drehst du den Ball ins Netz? Kauf der Chance, aber zum Genießen.
Das ist Liga 2!
Und natürlich haben wir auch wieder eine Einsendung vom Matthias Meddert bekommen, der Mann, der in den letzten zwei Jahren jeweils gewonnen hat. Auch da hören wir nochmal in voller Gänze rein.
Hallo Rung, auf links von Galle, Galle spielt auf Gashi, Gashi zieht wie eine Rakete auf das Amstettner Tor. Offenthaler attackiert, keine Chance, Verteidiger Kurt hat auch keine Chance.
Tor! 1:1 Admira Wacker! Albin Gashi trifft mit seinem rechten Hammer, den er ausgepackt hat. Genau. Kreuzig, Thomas Schäfer, überhaupt keine Chance. Das ist Liga 2.
Matthias, das war natürlich wieder grandios, aber du stehst außer Konkurrenz. Wir können dich nicht schon wieder zum Fan-Commi des Jahres machen. Daher würden wir vorschlagen, wir geben dir eine Wildcard und du kannst in dieser Saison noch ein Spiel einfach so als freilos auch mit mir vielleicht auch kommentieren. Vielleicht geht sich noch eine GRK-Partie oder sonst was. Also von dem her, der Matthias hätte sich schon auch wieder verdient. Wirklich wieder grandiose Performance. Diese Emotion, ein bisschen viel zu viel Text, glaube ich, zusammengeschrieben und dann war eben schon das Tor. Aber also mir taugt diese Emotion einfach und von dem her würde ich mir wünschen, dass sich das in diesem Jahr beziehungsweise eher in dieser Saison ausgeht, denn in der kommenden Saison, da wird es keine GRK-Spiele mehr geben.
Dann macht es halt eine Radioübertragung.
Oder eine Radioübertragung. Also du vor Ort und so. Können wir das für irgendwas machen wir auf jeden Fall. Aber wir haben auf jeden Fall drei Finalisten und seid ihr ready? Oder wollt ihr nochmal kurz auch ein Feedback geben? Von
nein, ich bin... Ich will die Finalisten hören.
Seid ihr bereit? Drei Finalisten stehen fest. Eine Frau ist auch dabei, aber hört selbst. Hier sind sie, die drei Finalisten des Admiralliga 2 Fan-Kommentator-Wettbewerbs 2024, das ist...
Wieso flüstern wir gerade?
Das ist ASMR, oder wie heißt das? Wie heißt das nochmal?
Das haben wir schon vor
Monaten. Den Schmäh können wir nochmal. Ist es ASMR?
Es ist Flüstern. Also ich würde jetzt gerne die Kandidaten sehen.
Ja, wie bei den großen Shows im Fernsehen, würde es ja auch ein bisschen in die Länge ziehen. So, alle, oh, jetzt sag jetzt endlich, wer gewonnen hat.
Wir haben jetzt gerade 7% der Zuhörer verloren.
Das können wir dann eh noch schauen bei den Statistiken, ob das wirklich so war. So, jetzt die drei Finalisten. Denen.
So, jetzt mal etwas Platz für die Admira. Gashi kann Tempo aufnehmen. Das macht auch Gashi, Gashi, Gashi! Der Ausgleich in der 17. Minute durch Albin Gashi. Wow! Nimmt das super Tempo auf, gibt die Möglichkeit und zieht einfach mal ab. Unhaltbar ins rechte Kreuzeck.
Noch 4 Minuten zu spielen, wird der KSV doch noch das Wunder gelingen. Schöner Ball auf Haxer. Der nimmt ihn sich gut mit, spielt ihn in die Mitte und da, Seil, Philipp Seil, Tor, Tor, Philipp Seil. Damit ist Kapfenberg 2-3 dran. Nochmal die Wiederholung, schöner Ball, direkt neben die Stange. Keine Chance für den Goalie. Werden die Falken heute doch nochmal tanzen können?
So, und jetzt probieren sie die Grazer mal mit einem langen Ball. Oje, was macht die oben Abwehr da? Daniel Materna! Oha! Daniel Materna, er macht schon wieder. Der Hund ist mir nicht mehr wurscht. Ein Phänomen. 1-0 für den GRK am Mottenschlag im Steirer Derby gegen Leoben. Materna lässt sich natürlich feiern vor den tausenden Auswärtsfans. Und wie macht er so? Heubole, drehst du den Ball ins Netz? Keine Chance, einfach zum Genießen.
Gratulation an Barbara Fischer, Josef Gradinger und Jens Martin Matthijs Auer. Was für ein genialer Name. Die haben uns am meisten überzeugt. Ihr habt jetzt schon mal gewonnen, denn Admiral sponsert wieder ein Fan-Package inklusive VIP-Tickets und Co. Also Gratulation und wir werden den Gewinner oder die Gewinnerin noch in dieser Woche verkünden, würde ich jetzt mal sagen. Wir werden nochmal die Köpfe zusammenstecken und nochmal
Feedback von vielen Kollegen einholen.
Ja, cool. Haben wir schon in den letzten Tagen
gemacht. Wir haben es auch erst zum ersten Mal gehört, wir sollten es glaube ich eh noch 2-3 Mal anschauen. Mhm. Aber war super Leistung. Also
ja. Alle drei hätten es sich verdient.
Der Harald und ich hätten es kein Deut besser hinbekommen.
Nicht einmal annähernd so gut.
Ja, warte, sind wir das nochmal, du kommentiert hast. Nein, also ich find's erstmal gut, dass eine Frau mit dabei war und die eben auch wirklich qualitativ richtig gut abgeliefert hat. Das war emotional. Es sind drei verschiedene Arten des Kommentierens. Also die Barbara schon sehr emotional. Auch der Josef mit Oha. Viel Emotionen dabei. Nein, das ist, also Entschuldigung, das ist der Josef. Ja, natürlich. Der Josef mit diesem Oha. Das ist natürlich komplett anderer Stil, gefällt mir aber persönlich sehr gut. Und der Jens Martin Matthijs Auer, da hab's ich einfach sehr gut gefunden, dass er nach dem Torschrei, also nach diesem Gashi, die Pause gemacht hat und dann erst so ein bisschen diesen Moment abgewartet hat. Denn ich glaube, das ist bei vielen Einsendungen nicht so der Fall gewesen, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt ja ganz viel in diesen 30 Sekunden verpacken und manchmal ist weniger eben mehr. Und das hat der Jens Martin richtig gut gemacht.
Mhm. Ja, es hatte mehr von einer Live-Übertragung halt noch einfach
durch sein Päuschen. So soll es ja auch sein. So soll es ja eigentlich auch sein. Also, das sind die drei Finalisten. Update gibt es noch im Laufe der Woche. Noch eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Faktzwarer Konferenz.
Werbung Ende.
Gut. Und zum Abschluss gibt es noch Userfragen bei unserer Rubrik Faktzwarer Konferenz. Wir starten gleich voll durch mit vielen Fragen bezüglich der Lizenz und dem Zulassungsverfahren. Jay Heindle hat zum Beispiel die Frage gestellt, beziehungsweise die Bitte, alles rund um die Lizenz beziehungsweise Zulassungsvergabe nachholen. Lest da gleich ein paar vor. Ja. Entenfan 94, den habe ich das letzte Mal Entenfan genannt. Entenfan Lizenzzulassungen. Noch einmal durchgehen. Ihr habt da mehr Background-Infos. Kann bzw. wird es drei sportliche Aufsteiger in Liga 2 geben. Der Max, wie schaut es aus mit Austria Salzburg in Liga 2? Haben wir heute schon besprochen. Ja, es ist zumindest mal die Pflicht erfüllt und der Protest ist eingelegt worden. Das hat scheinbar, aber das war jetzt ja keine Gmade Wiesen. Also wenn der Salzburg da gestern die Austria da, glaube ich, 5 Stunden Stunden dann auch nochmal sich zusammensetzen hat müssen und jeden Euro umgedreht hat, ob das auch wirklich
das reicht. Das war so wie bei mir in der Schule, immer auf den letzten Drücker und dann wird's was.
Ja. Und ja, dass dir jetzt dann auch was geworden.
Ja, siehst du.
Also
von dem her, schaut's
mal. Ja,
super.
Also, na, hoffentlich wird's was, aber klingt ein bisschen nach Zitterpartie.
Es klingt nach Zitterpartie, aber vielleicht dann, wenn man dann angekommen ist in Liga 2, wenn man da auch von außen sieht, was da für eine Euphorie Austria Salzburg auslösen kann, dass dann vielleicht auch mehr Sponsoren auf diesen Zug, auf diesen violetten Zug aufspringen. Das wäre eben mein Wunsch. Und sportlich schaut es momentan gut aus. Also die müssen das jetzt da durchziehen. Also ich hoffe, das geht klar und wir sehen Austria Salzburg.
Sollte halt auch dann langhaltig funktionieren.
Ja, natürlich.
Weil wäre dann natürlich bitter, wenn nächstes Jahr auf einmal wieder der Abgesang folgt. Ne?
Regionalliga West, bleiben wir gleich im Westen, oder?
Ja.
Regionalliga West aus der Salzburg führt die Tabelle an mit 49 Punkten. Der Zweiter ist Hohenems mit 43, Dritter Saalfelden mit 43. Wir erinnern uns, man muss unter die Top 2 kommen, um aufstiegsberechtigt zu sein.
Darf ich noch kurz eine Frage vom Luki einstellen, weil das bezieht sich eben auf das, was du jetzt ja gerade ausführen möchtest. Der Luki hat nämlich die Frage gestellt, kommt der SC Imst fix nach oben oder müssen die einen gewissen Tabellenplatz erreichen?
Genau. Also. Imst hat ja die Zulassung bekommen, ist aktuell Fünfter, muss aber unter den Top 2 sein, um aufsteigen zu dürfen. Es gibt nur einen Fall, in dem das nicht so sein muss, nämlich wenn es nicht genug Clubs gibt, um eine 16er-Liga in der zweiten Liga zu spielen, dann wird aufgefüllt mit dem bestplatzierten Regionalligisten, der sportlich nicht aufstiegsberechtigt ist, aber eine Zulassung bekommen hat.
Ja, zum Beispiel auch die LASK Amateure in der Regionalliga mit. Also sagen wir jetzt, es gibt keinen, der unter die Top 2 landet, wären es eben noch LASK Amateure.
Ja. Soweit einmal zum Westen. Jetzt gehen wir weiter in die Mitte. Da hat der ASK Volzberg die Zulassung bekommen und
Tabelle
wird aufsteigen. 52 Punkte, haben 11 Punkte Vorsprung auf dem dritten.
Jakob Janscher bitte holen. Ich will Jakob Janscher nächste Saison in Liga 2 im Trikot vom ASK Volzberg sehen.
Also da geht nichts mehr schief. Ja. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
Also der Durchmarsch im Grunde vom ASK Volzberg von der Landesliga in die zweite Liga.
Hut ziehen.
Müssen wir gerne mal den Verein ein bisschen beleuchten. Ja. Ich finde nämlich das Logo, dass das jetzt alles nur mehr schwarz-weiß ist und dass dieses Rot komplett weg ist beim ASK Volzberg.
Vielleicht kriegen wir dann sogar eine Führung von Jakob Janscher durch das Stadion und so.
Ja, möglich.
Da wird er fleißig gebaut jetzt, glaube ich. Regionalliga Ost. Zulassung erteilt SK Rapid 2. That's it. Krems hat sie nicht bekommen. Krems hat jetzt auch keine tatsächlichen Ambitionen gehabt. Die haben gesagt, das war mehr so Probegalopp, um einmal zu sehen, was noch fehlt. Rapid 2 führt die Tabelle an in der Regionalliga Ost, hat 6 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Leobendorf. Schaut gut aus.
Das Wochens.
Sollte sich ausgehen. Das heißt, nach aktuellem Stand und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben wir zumindest im Osten und in der Mitte einen Aufsteiger. Im Westen würde ich mich da jetzt noch nicht festlegen.
Ja, eben müssen wir halt mal warten auf nächste Woche. Am 29. April wird es dann auch entschieden, ob das durchgeht von Austria Salzburg, der Protest, und ob sie die Lizenz in zweiter Instanz bekommen, ja oder nein. Und ansonsten könnte vielleicht ja doch noch auch Imst eine Rolle spielen für
oder
die zwei Einkommenden.
Ja. Oder die LASK Amateure. Jetzt sind wir bei denen, die keine Zulassung bekommen haben und aktuell in der Liga spielen. Das ist der FC Dornbirn. Hat Protest eingeredet, ist um irgendwelche, ich glaube, bei Finanzprüfer hat noch einmal drüber schauen müssen. DSV.
TJI Gold.
Ja, nicht
Leoben,
GMT, genau. Sondern TJI Gold.
Was für eine Überraschung. Ich kenne nur TJI Friday.
Ja. DSV Leoben, da hat es auch finanziell noch irgendwas nachzureichen gebraucht. Zumindest für die Zulassung. Die Bundesliga-Lizenz ist wurscht, da haben sie ja quasi das Bingo komplett gemacht. Mit personell, finanziell, infrastrukturell und rechtlich.
Genau.
Und auch sportlich.
Ja, auch das fehlt.
Das war Leoben, SV Stripfing. Da war noch was nachzureichen vom Gemeinderat Deutsch-Wagram, glaube ich, weil Stripfing ja jetzt den Vereinssitz übersiedelt hat und so weiter. Schauen wir mal, sage ich einmal. Hertha Wels, dürfen wir auch nicht vergessen. Ich meine, Wolfsburg wird dort Meister werden, aber Hertha Wels ist ja auch ein sehr kurioser Fall. Das
Stadionlautsprecher.
Genau.
Ja, okay. Ja, ich glaube, die brauchen noch ein Jahr.
Ja. That's it.
Ja. Also das sind im Grunde die ganzen Szenarien, die wir aufzeichnen können. Ist noch eine Frage vom Franz Ferdinand. Euer Lieblingsszenario im Abstiegs- bzw. Aufstiegskampf? Also im Abstiegskampf will ich mich da jetzt nicht einmischen.
Mein Lieblingsszenario sind drei sportliche Absteiger und drei sportliche Aufsteiger.
So sehe ich das auch.
Danke, Harald.
Und ganz ehrlich, ich will Austria Salzburg und ASK Wolfsburg oben sein. Ja, Rapid 2A, dann haben wir es eh schon vor.
Das sagst du einen Absteiger auch noch.
Nein, die Absteiger, die lassen wir. Mink Money 92, mein Lieblingskommentator, hat die Frage gestellt, wie viele der aktuellen Trainer sind es auch nach der Sommerpause noch? Das ist schon eine gute Frage. So ein bisschen Frage zum Durchtippen, da brauchen wir jetzt einmal kurz die Tabelle.
Nein, ich möchte jetzt niemanden da unterstellen, dass er irgendwie gehen muss. Also Daniel Beichler nicht mehr.
Ja.
Bin ich mir sicher.
Ja, also du musst jetzt ja nicht die Namen durchgehen, sondern also, sag einfach eine Anzahl an Trainern. Jetzt pass mal auf.
Ich sag drei.
Drei Trainerwechsel.
Ja.
Mindestens fünf.
Glaubst du in Bregenz?
Nein, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Mindestens fünf, eher sechs.
Tomole wird es da auf kurzem Dienstweg mitgeben. Frage von First Vienna News. Wenn die Vienna nächste Saison wirklich oben angreifen will, wo außer überall müsste man sich verstärken? Und wer wäre der richtige Trainer dafür? Patrick.
Was ist die Frage, wo außer überall?
Ja.
Okay. Geil.
Wo muss man sich doppelt verstärken?
So, du bist unser Vienna-Experte.
Schon.
Du bist der Vienna-Experte, ja.
Verstärken, ich würde schon sagen, im Mittelfeld wäre das schon noch ziemlich wichtig. Den Sturm sollte man, wenn es geht, mit PM und Mon schon halten. Aber im Mittelfeld wird, glaube ich, ein bisschen mehr Breite nicht schlecht tun. Und als Trainer, Alter, woher soll ich das wissen? Wir haben eine Episode mal gehabt, Werner Sutz, den Aufstiegstrainer, da haben wir auch ziemlich viel darüber geredet, an Namen haue ich jetzt nicht raus, sorry.
Voll fad.
Ja, ich weiß. Hast du einen?
Aber bei dieser anderen Episode habe ich eigentlich damals gesagt, dass der Robert Weinstapel hätte immer gedacht, dass der ein guter Wiener Trainer gewesen wäre, aber das war ein Gedanke, der in mir schon viel früher gereift ist, also vor seiner Zeit beim SV Lauf.
Ist halt die Frage, auf was die Wiener halt einfach für Fußball spielen will. Mhm. Ja, man fällt mir gerade spontan ein, was frei ist aus so einer Red Bull-Schule, Fabio Ingulic zum Beispiel. Mhm. Ja. Wird es aber, glaube ich, nicht werden.
Kurtl Gager war 2003 Wiener Trainer.
Alfred Data ist
random, glaube ich, auch frei.
also Regel von Akamu.
Achso, sowas. Ja, kann man natürlich auch bringen. Bär mit Ö. Gibt ein Feedback. Als Feedback zu euren Rankings. Finde die Idee super, aber frage mich, wie viel ein Punktesystem 1 bis 100 bringt, unterscheidet die 78 von der 85. Wäre da ein 1 bis 10 nicht sinnvoll und nachvollziehbar? Nein, sehe ich nämlich gar nicht so, denn das bietet uns eine größere Range an Punktevergaben.
Ja, wir wären bei Episode 150 dann so eine riesen, wundervolle Skala veröffentlichen.
Wer wo ist, und da sehen wir dann ganz unten beim Harald.
Roli Kollmann,
Alter.
Wir könnten es auch da irgendwie, da ist eine weiße Wand, da könnten wir einfach anmalen.
Roli Kollmann, 32, das ist einfach nach wie
vor. Und der Unterschied von 78 und 85 Punkten sind 7 Punkte.
Ja, also von dem her, super. Super, Patrick.
Ja, Mathe war auch ein schwaches Gebiet, aber das reicht.
Casio Panini, bitte klären Sie diesen Sachverhalt. Okay, Kelly-Trikots gingen scheinbar alle unfassbar hart, aber wer hatte das Bessere? Der Fight FC Kelly Linz gegen SV Kelly Ried.
blendest du jetzt den ja, Tweet ein mit den zwei,
ja, mit den zwei Bildern? Hugo Sanchez, ja, mit dem Kelly-Logo, mhm, sehr präsent drauf. Also das hat man gut gesehen, ja, würde ich mal sagen. Mhm.
Also war sehr präsent. Für mich ist es ganz klar, dass der Koda ist Favorit. Aus mehrerlei Gründen. Ja. Ja. Erstens einmal, es ist einfach schier, dieses FC Linz Deco. Die Ärmel, die nicht durchgehend weiß sind, sondern nur außen weiß sind. Mm. Das Nike-Logo, das viel zu nah am Sponsor da unten dran klebt. Die Stutzen, die nicht dieselbe Farbe haben wie das Trikot. Der Kragen ist zu viel. Ja, that's it. Mehr kann man am Trikot nicht mehr schlecht finden als alles.
Hast du auch geschaut, die zwei Fotos? Okay, dann kannst du es auch nicht bewerten.
Korrekt.
Ja, ganz ehrlich, ich bin mit FC Kelly Linz aufgewachsen und für mich war...
Ich verbinde
Kelly eher mit dem FC Linz, so weniger mit der SV Ried. Der SV Ried, da habe ich eher so dieses Glätzl noch in Erinnerung, aber weniger Kelly. Und deshalb, obwohl...
Aus welchem Jahr war das?
Das war Mitte der 90er. Die sind sogar den Cupsieg hat Ried mit SV Kelly Ried geholt.
Ja, okay.
Habe ich gar nicht gewusst, aber ich bleibe dabei. Also ich würde pro FC Linz gehen. Ich meine, da drin ist einfach in diesem FC Kelly Linz Trikot ist Hugo Sanchez.
Ja, aber ja, das war Hugo nicht die Frage.
Sanchez. Ja, ich gehe trotzdem mit. Ich gehe mit FC Kelly Linz.
Jetzt lass den Patrick noch
schauen. Du entscheidest jetzt.
Wer ist jetzt wer? Nein, links ist gut, oder? Nein, ich finde, okay, die Ritter-Trikots gefallen mir besser.
Okay. Wurscht. Snorreli, wer von den Lieferinger Jungs spielt in 3 bis 5 Jahren bei Barca, Man City oder Dortmund?
Gasol, Diakite und in 5 Jahren Oliver Lukic.
Mhm. Wo?
Barcelona oder? Was war? Barca,
Man City oder Dortmund?
Man City oder Dortmund.
Macht dann Man City in dieser
Beide wie üblich, zuerst einmal Dortmund und dann halt weiter zum richtigen Topclub.
Meinst du nicht eher Leipzig?
Das war echt böse.
Hat das jetzt da bewusst oder ist es jetzt herausgerutscht? Wack. Okay.
Adam Dakim.
Sehr gut, unterstreiche. Matthias Merath, schafft es Dornbirn noch mit dem Oriflow?
Sportlich bleibe ich dabei. Ja.
Mhm. Könnte sie ausgehen, ja.
Wird knapp, aber natürlich dieses Unentschieden am Wochenende hat dann ein bisschen wehgetan. Also da ja, 3 Punkte.
Wobei der späte Ausgleich auch gefallen ist, von daher werden sie eher glücklich drüber sein, dass sie nicht verloren haben, weil das wäre natürlich
aber ziemlich dennoch, bitter gewesen. Stripfing da zu schlagen im direkten Duell,
ja,
ein 6-Punkte-Match war das.
Wäre schon notwendig gewesen, aber besser dann ein Remis, als es zu verlieren und der Rückstand ist einmal wieder größer.
So, und jetzt... eure Lieblingsdisziplin, noch 3 Fragen zum GRK und den möglichen Veränderungen für die Bundesliga. Clemat Adana, wie wird die Zukunft des GRK in der Bundesliga ausschauen?
Rosig.
Genau das wollte ich auch gerade sagen. Sehr schön.
Das haben wir schon die letzten Male auch immer besprochen. Ich glaube, mit dieser lasst euch in der kommenden Saison von dieser Euphorie auch tragen.
Beinharter Kampf um den Strich.
Ja, das ist dann aber schon...
Ja.
Positiv.
Ja.
Patrick Moser, GRK endgültig durch, aber auch Bundesliga tauglich. Wer hat die beste Ausgangslage für 2024/25 und Abstiegskampf in Liga 2? Tut sich da noch was? Also Abstiegskampf haben wir schon besprochen. Wer hat die beste Ausgangslage für 2024/25? Habe die Admira schon ins Spiel gebracht. Ried sowieso gesetzt, auch im Aufstiegsrennen meiner Meinung nach. Und jetzt schauen wir, wer noch runterkommt von der Bundesliga. Ja, der GRK ist schon lange durch, meiner Meinung nach.
Wie? Leoben ignorierst jetzt künftig, oder wie?
Naja, ich würde, nein, ich sehe Leoben nicht in der nächsten Saison im Titelrennen.
Okay.
Das ist halt jetzt mein Gefühl.
Das war Nachfrage.
Ja. Also, das war kein Input von euch.
Sehr gut, ja.
Okay. Rene, die Unterhaus-Kameraschlampe vom GRK. Wer wird Zweiter in Liga 2 und wann ist es für euch rechnerisch durch?
Also durch, bevor wir jetzt dann
durchmähen,
die Admira wird jetzt Zweiter.
Ja, nein, ich glaube eher Ried wird Zweiter und die Admira wird Dritter und Leon wird Vierter, Harald.
FAC wird Zweiter. Das war die Frage, oder?
Ja.
Was war, war noch eine Frage dabei? Ich hab's nicht gemerkt. Wer wird Zweiter und?
Wann ist rechnerisch alles durch? Also wann ist es schon? Horn, ich bleib dabei.
Bald.
SV Horn, du sagst Stripfing, du sagst FAC. Also,
ja, ja, Spiele also vom wir sagen, selber Ort, andere so. Gegner.
Ja. Gut, das soll es dann aber auch gewesen sein. Gibt es noch irgendwas, was ihr unseren Usern mitgeben wollt durch diesen Tag, durch diese Woche?
Ja, am Wochenende wird es schön.
Mhm.
Geht in die Stadien.
Patrick.
Ja, alles Gute, viel Spaß und Prost.
Sensationell, das war die 92. Episode der Zwarer Konferenz. Wir sagen danke fürs Zuschauen und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Servus.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.